Deutschlandfunk, Interview.
Am Telefon ist jetzt Daniel Gerlach, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, also ein Kenner der arabisch-islamischen Welt. Schönen guten Tag, Herr Gerlach.
Ja, hallo. Hallo, Herr Barenberg.
Assads Rückkehr in den Kreis der Arabischen Liga. Für uns ist das einigermaßen unbegreiflich. Für die Arabische Liga ist das inzwischen so etwas wie eine Selbstverständlichkeit?
Ja, die arabischen Staaten haben ja ohnehin nicht alle vor 12 Jahren ihre Beziehungen zu Syrien gekappt. Es gibt ja einige Mitglieder, die bis heute diplomatische Beziehungen mit Syrien pflegen, zum Beispiel Irak, Libanon und Algerien. Und für die großen Golfstaaten, die natürlich die Ansagen machen in der Arabischen Liga, da kann man eine Politikwende in den letzten Jahren beobachten. Es gibt zwar Staaten, die haben schon vor Jahren normalisiert, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, gegen auch natürlich den Willen der westlichen Staaten, aber auch gegen ohne großen Widerstand. Und Saudi-Arabien möchte eben seine Führungsrolle in der arabischen Welt damit dokumentieren, dass man hier eine Initiative ergreift. Und man kann das zynisch finden, man kann das kontraproduktiv finden, aber man muss natürlich sagen, immerhin haben die arabischen Staaten jetzt eine Syrien-Politik. Und ich glaube auch, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man dem Regime Assad jetzt mit großer Herzlichkeit begegnet. Man hat einfach nur seine Beziehungen jetzt erstmal formalisiert und glaubt, dass man mehr Einfluss ausüben kann, wenn Syrien zur arabischen Liga gehört, als wenn man es weiterhin als Paria behandelt.
Erklären Sie uns noch mal ein bisschen genauer, wie wir unter diesen machtpolitischen Vorzeichen uns erklären müssen, dass viele der Mitgliedstaaten jetzt diese Kehrtwende hingelegt haben, zumal wir alle sozusagen im Kopf immer mitdenken, mit welcher brutalen Gewalt Assad über viele Jahre Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt hat.
Ja, also wenn wir uns die Nachbarstaaten zum Beispiel anschauen wie Jordanien und Irak, aber natürlich auch die Golfstaaten, dann sieht man einfach einen größeren Vorteil in einer Verbesserung der Beziehung mit Syrien. Das hat auf der einen Seite mit der geopolitischen Rolle Irans zu tun, als Verbündeter Syriens, mit dem man zwar, dem man sich annähert, aber trotzdem möchte man natürlich in Syrien und in der Levante weiterhin Einfluss haben und sieht Iran auch als geopolitischen Rivalen. Es hat aber auch ganz praktische Gründe. Beispielsweise hat aus Syrien heraus in den letzten Jahren ist der Nahe Osten und die Golfregion mit einer Schwemme von Drogen, insbesondere Kaptagon, konfrontiert gewesen. Und Teile des Syriens haben sich tatsächlich zu einem richtigen Narkostaat entwickelt. Und das wurde ein Riesenproblem für die Staaten der Region. Und Jordanien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, wo dieses Material landet, haben sich eben überlegt, dass sie Einfluss ausüben möchten in Damaskus, um das zu verhindern, um das einzudämmen. Und man hat eben gesehen, dass man mit einer Politik, wo man keine Beziehungen, keinen Einfluss hat, eben auch nicht weiterkommt. Und für die arabischen Staaten ganz besonders gilt, diplomatische Beziehungen oder diplomatische Aufwertung ist keine Frage von Moral, ist eine Frage von kalten Interessen. Und ein bisschen gefällt man sich auch in der Rolle dieser Realpolitiker und sagt natürlich den westlichen Staaten, ihr habt keine Syrien-Politik, ihr habt nichts unternommen, wir gehen jetzt diesen Schritt. Und offensichtlich gibt es ja auch keinen großen Widerstand der internationalen Gemeinschaft, beispielsweise der USA dagegen.
Und weil Sie eben angedeutet haben, also sinngemäß zumindest, dass die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga jetzt beileibe nicht heißen muss, dass alle Mitgliedstaaten Syrien mit Samthandschuhen quasi anfassen. Gibt es denn so etwas wie Bedingungen, die geknüpft sind an diese Rückkehr in den Kreis der Mächtigen?
Die wurden, also wenn es sie gibt, dann wurden sie nicht formuliert. Ich denke schon, dass es im Hintergrund Erwartungen gibt, aber sie wurden eben nicht formuliert. Wenn man sich die Rede des saudischen Außenministers zur Eröffnung des Gipfels anhört, die ist sehr kühl, sehr förmlich. Da betont er, dass wie die arabischen Staaten sich auf das Prinzip verständigen, der Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten der anderen arabischen Staaten und vor allem in die Nicht-Einmischung des nicht-arabischen Auslands. Sie betonen die Souveränität der Staaten und man hat dann einfach gesagt, wir heißen den syrischen Kollegen hier herzlich willkommen. Aber hat jetzt auch sich nicht besonders umfangreich dazu geäußert, dass man darüber sehr erfreut ist oder was auch immer. Das heißt, es sind relativ kühle Beziehungen. Assad ist ja in Riad angekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Foto, dann war das der saudische Verteidigungsminister, der ihn da am Flughafen empfangen hat. Und das ist natürlich für das syrische Regime eine Aufwertung. Das ist ein Prestigegewinn. Aber ich glaube auch, die Syrer wissen, dass sie den Golfstaaten nur begrenzt trauen können. Und Saudi-Arabien zum Beispiel ist durchaus in der Lage, eine Politik zu führen und gleichzeitig das andere zu machen. Saudi-Arabien hat jahrelang am Sturz des Regimes mitgearbeitet und hat dann aber still und leise eine Politikwende schon 2016 vollzogen. beziehungsweise früher noch, und hat Russland zum Beispiel erkennt, also signalisiert, dass man kein Problem damit hat, wenn Russland in Syrien eingreift und das Regime unterstützt. Das wissen wir mittlerweile auch aus amerikanischen Geheimdienstberichten. Also insofern, man kann dort sehr doppelgleisig spielen und auch mal doppelzüngig reden. Das Interessante ist aber, dass die arabischen Staaten jetzt offensichtlich etwas tun und sich nicht mehr länger in der Position gefallen, einfach mal abzuwarten und zu gucken, was passiert.
Schauen wir einen Augenblick auf die Entwicklung in Syrien selbst, die Folgen dieser Entscheidung möglicherweise. Bedeutet das denn jetzt ganz hart gesprochen das endgültige Aus für jeden Widerstand, jede Opposition gegen Assad in Syrien?
Nein, das denke ich nicht. Wir reden hier erstmal über diplomatische Beziehungen und eine gewisse diplomatische Aufwertung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man den militärischen Sieg des Regimes befürwortet. Gleichzeitig gibt es andere Gruppen, andere Parteien, wie zum Beispiel die kurdischen Kräfte im Nordosten, die auch die Fühler ausstrecken Richtung Golfstaaten und die auch Diplomatie und Politik betreiben. Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Form also ein Ende des Konflikts in Syrien bedeutet. Es ist eine Aufwertung, aber welche Folgen die haben wird, das ist jetzt noch relativ zu früh zu sagen. Und das hängt auch sehr davon ab, wie das syrische Regime sich verhält und versucht, diese Situation in seinem Interesse zu nutzen.
Das werden wir versuchen zu beobachten. Sie haben vorhin gesagt, dass in der Arabischen Liga auch das Argument kursiert, naja, im Unterschied zum Westen haben wir immerhin jetzt eine Syrien-Politik. Ich habe Sie eben so verstanden, dass diese Einschätzung für Sie auch zutrifft, dass man dort jetzt sich eine Position erarbeitet hat, während man mit Blick auf den Westen sagen muss, wir stehen da und verurteilen das moralisch, aber ansonsten ist der Einfluss kaum vorhanden.
Ja, man kann dem schwer Argumente entgegensetzen, zumal es ja auch so ist, dass innerhalb der Europäischen Union ja auch ganz unterschiedliche Positionen sind. Es gibt Staaten in Südeuropa, die möchten gerne normalisieren. Es gibt welche, die unterhalten schon eine Botschaft in Damaskus. Es gibt Deutschland und Frankreich, die sich immer noch auf die drei Neins festlegen und versuchen, die anderen da quasi hinter diese Front zu stellen. Eben, sie möchten nicht den Wiederaufbau finanzieren, sie möchten keine Normalisierung, natürlich keine diplomatische Anerkennung und auch keine Straffreiheit. Also mit anderen Worten, man möchte nichts tun, was dem syrischen Regime irgendwie hilft, solange das syrische Regime entweder sich auflöst oder eben konkrete politische Kompromisse anbietet. Und das hat in eine sehr passive Haltung geführt. Und die Araber sagen natürlich, wir haben das eine ja probiert, jetzt probieren wir mal das andere, weil keine Beziehung zu unterhalten und keinen Zugriff in Syrien zu haben, hat uns ja nicht weitergebracht. Und es gibt auch in Europa natürlich Stimmen, die versuchen, dem zu folgen. Ich denke, die Amerikaner zum Beispiel konzentrieren sich sehr auf ganz andere Themen, konzentrieren sich vielleicht noch das, was im Nordosten Syriens vor sich geht, wo sie auch mit militärischen Kräften präsent sind. Und ansonsten schaut man eigentlich diesem Treiben in der arabischen Welt relativ passiv zu, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen kritischen Kommentar gibt, weil man natürlich der Ansicht ist, dass die Aufwertung eines Regimes wie Assad, nach dem, was passiert ist, auf internationaler Ebene ein gefährlicher Präzedenzfall ist, weil er natürlich Gewaltregime legitimiert und die mit der Hoffnung versieht, dass sie einfach so weitermachen können.
Bei allen Nachteilen, die diese passive Haltung mit sich bringt. Für Sie ist das kein Vorbild, wie die Arabische Liga jetzt agiert. Also zu sagen, wir knüpfen wieder die diplomatischen Beziehungen nach Syrien und dann haben wir eine andere Gesprächsgrundlage, zum Beispiel auch, wenn es um Wiederaufbau geht und um Unterstützung aus Europa oder aus dem Westen insgesamt.
Nein, ein Vorbild ist es insofern nicht, weil Syrien ja auch nie Teil irgendeiner europäischen Assoziation gewesen ist. Also es gibt ja kein Pendant zur Arabischen Liga, in das man Syrien wieder aufnehmen könnte. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze mit dem Abbau von Sanktionen gegen das syrische Regime verbunden ist. Na, ich denke nicht, dass es ein Vorbild ist, so wie wenig, was die Arabische Liga in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gemacht und produziert hat, ein Vorbild ist. Aber ich finde, es ist interessant, welche Dynamiken das auslöst, auch unter den arabischen Staaten selber. Und ich kann das Argument nachvollziehen, dass man glaubt, wenn man seine Beziehung formalisiert, dass dann man mehr Einfluss ausüben kann, als wenn man keine unterhält. Das ist ein relativ praktisches Argument jenseits jeglicher moralischer Erwägungen.
Schauen wir zum Schluss noch ganz kurz auf die aktuellste Meldung in diesem Zusammenhang, nämlich dass der ukrainische Präsident Zelensky jetzt auch in Jeddah zu einem unerwarteten Besuch gelandet ist. Wie viel Unterstützung kann er dort erwarten und wie viel Vorbehalte gibt es dort?
Das finde ich eine sehr hoch, also wirklich hochinteressante Entwicklung, dass Zelensky dorthin kommt. Das zeigt natürlich auch, dass Saudi-Arabien sich jetzt mittlerweile als Weltmacht versteht, als ein internationale Schlichtungs- und Mediationsmacht. Das ist eine ganz neue Ambition. Vorher hat man das nur in der arabischen Welt gemacht. Die arabischen Staaten, insbesondere die Golfstaaten, haben sich mehrheitlich ja doch neutral, wenn nicht eher pro-russisch positioniert und profitieren natürlich auch von dem Krieg in der Ukraine und dem Ölpreis, der dadurch in die Höhe wieder geschossen ist. Aber man möchte natürlich auf internationaler Ebene zeigen, dass man nicht zynisch ist, dass man nicht unreflektiert ist und dass man sich auch für die andere Seite interessiert. Und letztendlich sind die Beziehungen zwischen der Ukraine und den arabischen Staaten auch nicht so schlecht gewesen. Aber die arabischen Staaten folgen überhaupt nicht der westlichen Vorstellung, dass man Putin mit Sanktionen belegt, dass man ihn strafrechtlich verfolgen muss. Also die Ächtung Putins durch das westliche Lager, der folgt die arabische Welt nicht. Und das ist natürlich zum großen Missfallen der westlichen Staaten. Und hier muss Zelensky, der ein hervorragender Redner ist, natürlich punkten und auch Sympathie und Empathie für die ukrainische Seite und für das ukrainische Opfer gegenüber diesem russischen Angriff natürlich gewinnen.
Und auch das werden wir versuchen im Blick zu behalten. Danke für Ihre Einschätzung heute Mittag. Daniel Gerlach, der Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, hier live im Deutschlandfunk. Danke.
Ja, ich danke Ihnen.